Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Es wird gestreamt, was das Zeug hält. Die Kunst, sie steckt im Netz. Wir schauen heute auf Ballettpremieren in Paris und Theater aus Hamburg und Europa bei den Lessing-Tagen. Und wir lassen uns von der Kunst zu positiven Gedanken anregen mit einem deutsch-französischen Internetprojekt. Zuerst aber Kunst ohne Bildschirm. Italien öffnet seine Museen wieder. Von morgen an kann man zum Beispiel die Vatikanischen Museen wieder besuchen oder auch die Ausgrabungen in Pompeji. Am Telefon ist Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien in Florenz. Herr Schmidt, Sie haben schon seit gut 10 Tagen wieder geöffnet. Warum durften Sie das?
Die Toskana hat aufgrund der niedrigen Ansteckungsquote, wonach sie nach dem Kodierungssystem eine gelbe Region ist, die Möglichkeit erhalten, die Museen schon vor circa 10 Tagen wieder öffnen zu können. Und die haben wirklich sofort genützt. Nach 77 Tagen Schließung, auch wir haben uns ganz eifrig auf dem Internet, auf den Social Media herumgetrieben und machen das übrigens auch noch weiter, denn wir haben ja derzeit fast ausschließlich regionales und lokales Publikum. Aber trotzdem, es hat uns allen gefehlt, es hat aber auch ganz klar der Bevölkerung gefehlt. Das sehen wir auch an den Zahlen der Menschen, die jetzt zu uns kommen. Ich sage absichtlich nicht strömen, denn es gibt keine Menschenaufläufe hier, aber wir haben
das wäre auch nicht gut, ja. Nummern.
Genau, wir haben also ganz solide Zahlen. Am ersten Tag hatten wir noch knapp 800 Besucher und das ging dann geht jetzt stetig leicht aufwärts. Am Freitag hatten wir 1500 Besucher, auch das über einen ganzen Tag verteilt von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Die Säle sind im Grunde leer, aber es besteht doch ein ganz großes Interesse, ich würde sagen Bedürfnis, eben auch des heimischen Publikums, der Menschen, die ja normalerweise immer darüber geklagt haben, dass sie zu kurz kommen aufgrund des internationalen Tourismus. Hier haben wir jetzt genau die umgekehrte Situation, dass endlich die Florentiner und die Toskaner mal in ihre Museen kommen können und das dann auch wirklich sichtlich genießen. Das ist etwas, was wir dann auch, wenn wir dann an größere Öffnungen, auch wieder an Grenzöffnungen, nicht nur zwischen den Regionen, sondern zwischen den Ländern denken, auch in gewisser Weise beibehalten möchten. Denn es ist ja wichtig, dass diese Verwurzelung auch im aktiven Museumsleben sich niederschlägt.
Ja, es hat sich also auch erwiesen, dass man etwas anders machen kann in dieser Krise. Sie haben offensichtlich gute Erfahrungen gemacht, wenn Sie sagen, es gibt keine Menschenansammlung. Deutsche Museumsdirektorinnen und Direktoren, die insistieren ja auch darauf, dass ihre Häuser sicher sind. Also sie halten so eine Museumsöffnung für nötig. Italien liegt ja mit den Inzidenzen nicht unterhalb von Deutschland.
Das hängt von den Regionen jeweils ab, aber in der Tat, also die Inzidenz in der Toskana ist etwas niedriger als in einigen deutschen Regionen sicherlich, aber im Grunde genommen sind wir vergleichbar in allen europäischen Ländern auf dem europäischen Kontinent. Es ist aber so, dass wir tatsächlich ein leichtes Absinken in den letzten Wochen durchaus registrieren. Das heißt, wir gehen schon in die richtige Richtung. Das wäre sehr viel schwieriger gewesen, wenn wir noch ansteigende Kurven gehabt hätten. Das wäre wahrscheinlich sogar unverantwortlich gewesen, wenn wir kurz vor Weihnachten, als die Kurven ja ganz steil anstiegen, einfach die Museen aufgelassen hätten. Es ist aber andererseits zu unterstreichen, dass wir mit unserer Temperaturkontrolle am Eingang, mit Thermoscannern, mit dem Verbot eben von Menschenansammlungen, das hängt natürlich auch immer in der Verantwortung mit der Besucher, aber wir lassen keine großen Gruppen rein, also nur Kleingruppen, das sind vor allem fast ausschließlich Familien oder manchmal auch Freunde, die dann aber auch zusammen leben, also die auch dann zusammen vorher Mittagessen gehen oder nachher. Das heißt, es sind durchaus also Lebenssituationen, die also jetzt kein zusätzliches Ansteckungsrisiko durch den Museumsbesuch provozieren würden.
Ja.
Und also das hilft sicherlich enorm.
Sie waren ja auch lange geschlossen und konnten jetzt wieder öffnen, allerdings als eine der ersten Einrichtungen überhaupt, also man kann ja überlegen, wo man wieder öffnet. Haben Sie das Gefühl, dass Italiens Politiker anders über Kunst und Kultur nachdenken als Deutsche?
Nun ist für Italien ganz grundlegend die bildende Kunst im Selbstverständnis so wie ähnlich wie in Deutschland, also das Land der Dichter und Denker, der Musiker auch noch, aber da kommt Kunst erst viel, viel später, nach der Ingenieurskunst sogar wahrscheinlich für die meisten. Aber in Italien ist dieses Selbstbewusstsein der eigenen Identität, der berühmten Künstler der Vergangenheit, aber durchaus der Kreativität der Gegenwart durchaus sehr präsent. Das hilft sicherlich sehr. Allerdings sind die Museen auch in den sogenannten gelben Regionen auch noch an den Wochenenden geschlossen. Wir hoffen, dass das bald geändert wird, denn es besteht ja im Grunde kein größeres Infektionsrisiko an einem Wochentag oder an einem, einem Wochenende. Die Überlegung daran ist diejenige, dass man Menschen nicht dazu ermutigen möchte, eigens Reisen zu unternehmen, nur um Museen zu sehen, zu besuchen. Das ist teilweise nachvollziehbar. Andererseits sind die Geschäfte am Wochenende geöffnet, es sind die Restaurants am Wochenende geöffnet. Und wenn wir eben unsere weitläufige Architektur, die großen Volumina der Architektur der Museen ins Auge fassen, dann sind wir auch sicherer als die meisten Kaufhäuser oder Supermärkte. Das heißt also, da.
Eike Schmidt. Ja, der Direktor der Uffizien in Florenz. Vielen Dank, Herr Schmidt. Die Museen sind wieder geöffnet und auch in Polen dürfen seit heute Museen und Kunstgalerien wieder öffnen. In Deutschland findet die Kunst derzeit noch hauptsächlich im Netz statt. Vor allem die Theater haben mittlerweile so etwas wie einen Regelbetrieb online etabliert, inklusive Ticketverkäufen und festen Anfangszeiten. Und auch die Lessing-Tage, getragen vom Hamburger Thalia-Theater und ausgerichtet vom Dramaten, Schwedens wichtigster Bühne, gab es im Netz in der letzten Woche. Michael Lages hat zugeschaut.
You phone your friends from Paris to Moscow, drink a bottle of wine together, looking theater all over from Europe.
Theaterfreundinnen und Theaterfreunde sitzen also mit einem Fläschchen Wein vor dem Computer. Weil aber die Idee vom virtuellen Publikum auf der Euro-Couch so schräg ist, muss zu Beginn ein bisschen gemäkelt werden. Über das Thalia-Theater selbst zum Beispiel, das auf der eigenen Internetseite den digitalen Besuch der Vorstellungen ungeschickterweise wie den Kauf einer Eintrittskarte organisiert hatte. Wer nur 3 Minuten zu spät kam, erntete den Hinweis, die Vorstellung liege in der Vergangenheit. In solchen Fällen half nur der Wechsel hin zur Seite von Dramaten in Stockholm oder zur Netzpartnerin Nachtkritik. Hier war Nacheinlass möglich. Kleinigkeiten mögen das sein, ja, aber sie sind für die Nutzung im Netz existenziell. Ein anderes Problem blieb bis zum letzten Tag präsent. Nicht nur betagte Inszenierungen wie die Nora aus Budapest oder Dostojewskis Idiot aus Stockholm blieben fern jeder ästhetischen Herausforderung. Und der russische Theaterdissident Kirill Serebrennikov hatte in diesem Fall durchaus auch mal recht mit der Skepsis gegenüber jedem Weitermachen wie bisher nach der Pandemie.
What shall we do instead of pronouncing all these old lines from old plays?
Was werden die Theater tun, um nicht immer nur alte Texte aus alten Stücken zu wiederholen? Auch deutsche Hausmannskost zeigte nirgends neue Wege. Nicht Christopher Rüpings uninspirierte Hamburger Pandemiefassung von Thomas Köcks Paradies-Trilogie, nicht Michael Thalheimers Brecht-Abwicklung Der kaukasische Kreidekreis vom Berliner Ensemble, nicht Anne Lengs nur räumlich interessante Maria Stuart vom Deutschen Theater gleich nebenan in Berlin und erst recht nicht Volker Löschs lärmender Volkswein 2.0 mit Ibsens Motiv der Umweltzerstörung bis hin zum Klimawandel weitergedacht, argumentativ aber, wie immer bei Lösch, mit der Bratpfanne hantierend. Brave, um die Zukunft besorgte junge Leute treten an gegen die Generation der Eltern. So langweilig. Nur am Rand entstand der Zauber von Theater, selbst tief in der Pandemie und auch in der Verweigerung, wenn etwa die wilde Moskauer Performance nach Dostojewski-Motiven und wie die kreuzbrave Stockholmer Fassung Der Idiot übertitelt, fast ganz ohne Sprache auskam und nur echte Dostojewski-Kenner der Version des Regisseurs Maxim Didenko folgen konnten. Verstörend und ärgerlich mag diese freie Fantasie gewirkt haben, und die Arbeit ist genauso alt wie die aus Stockholm. Trotzdem aber war dies die wichtigste Herausforderung der Lessing-Tage insgesamt, aber selbst die hat sich am Computer jedenfalls nicht vermitteln lassen. Gerade solche Momente, die besten, waren im Grunde immer auch die schlimmsten, weil gerade in ihnen die Sehnsucht unerträglich wurde, die nach der Begegnung mit lebendigen Menschen, lebendiger Kunst, lebendigem Theater. Eine echte Entdeckung kam aus Barcelona.
Mis padres no querían que fuera actriz. No fue fácil.
Evi Libertin erzählt hier im Monodram von Raquel Kors, wie wenig die Eltern ihren Wunsch akzeptieren wollten, Schauspielerin zu werden, denn sie war eine der ersten, die Mitte der 70er Jahre in zunächst noch illegalen erotischen Filmen die Wende weg von der katholischen Franco-Diktatur beschleunigen halfen.
Il cielo ricordo.
Und auch Der Himmel ist keine Kulisse, eine sardische Text- und Traumperformance von Daria De Florian und Antonio Tagliarini, zeigte Wirkung im Finale des Festivals für ein Publikum, das teilweise mit geschlossenen Augen zuschaut. Wenig Theater, viel Hörspiel.
The audience needs us to stay mentally healthy.
Das sagte im Mutmacherfilm zu Beginn des Festivals der Regieroutinier Guy Cassiers aus Antwerpen. Theater könnte uns helfen, nicht verrückt zu werden. Und Grzegorz Jaczyna aus Warschau platzierte die schönste Pointe im Festival.
Stay home, don't leave the theater.
Bleiben Sie zu Hause, verlassen Sie nie das Theater.
Die Lessing-Tage mit nicht immer überzeugendem Online-Theater. In Frankreich denkt man wie immer groß und zeigt den neuen Ballettabend der Opera Nationale nicht nur als Stream, sondern räumt dafür sogar die Primetime im Fernsehen frei. Zu sehen waren Choreografien unter anderem vom Antwerpener Ballettdirektor Sidi Larbi Cherkaboui und vom Hausherrn Damien Jallet. Wiebke Hüster hat für Kultur heute eingeschaltet. Frau Hüster, das mit dem Theater auf dem Bildschirm, das haben wir vorhin gehört im Beitrag, ist nicht immer zu empfehlen. Man braucht schon geeignete Formate. Wie sieht's denn mit dem Tanz in Paris aus? Ist das ein weitgehend abgefilmtes Guckkastentheater?
Nein, zum Glück nicht. Ja, Sie haben recht. Also dasselbe, was Herr Lages vorhin beklagte, kann man im Tanz auch sagen. Das Royal Opera House in London zum Beispiel zeigt dann einfach eine alte Inszenierung nach der anderen. Das ist eher so für Ballettomanen und Tanzhistoriker interessant. Ganz anders in Paris. Hier wurde nicht nur in 4 Uraufführungen wirklich neuester zeitgenössischer Tanz gezeigt, sondern fantastischerweise auch Tanz, der sich für die Kamera perfekt eignet, der die Kamera liebt. Und ich glaube, das hat zu tun mit dieser Generation von Choreografen und auch von Tänzern, die alle wirklich mit Musikvideos groß geworden sind. Auch diese beiden Choreografen, die Sie bereits genannt haben, Jallet und Cherkaoui, haben von Musikvideos als Teenager selbst tanzen gelernt und haben oft schon mit Pop-Künstlern großen Namen zusammengearbeitet, wie etwa Beyoncé oder Madonna. Und das sieht man hier und das kommt dem echten zeitgenössischen Tanz mit künstlerischem Ausdruck, kommt das absolut zugute. Man wechselt hier auch die Perspektive, nicht nur durch die Kamera. Man ist wahnsinnig nah dran an den Tänzern mitunter. Man ist ganz im Bühnenhimmel und schaut von oben auf sie herunter. So hat man Intimität und auch Abstand. Nein, man sieht auch die Pariser Oper aus einer Perspektive wie nie zuvor. Zum Beispiel hat Cherkaoui wunderbarerweise den Orchestergraben bedecken lassen und dort den Tanzboden ausgerollt. Und nun sieht man den Tanz praktisch eingezwängt von der etwas furchteinflößenden großen Vergangenheit in Gestalt dieser vergoldeten großen barocken Logen. Und in deren Mitte sieht man eben diesen zeitgenössischen Tanz. Wundervoll.
Exposure heißt seine Choreografie für diesen vierteiligen Abend. Zwei jüngere Choreografen sind auch noch beteiligt. In Chanel-Kostümen, lese ich, da wird getanzt. Wie sieht das denn aus?
Ja, das ist bei Cherkaoui eine wahnsinnige schwarz- und weiße Eleganz. Es gibt nur schwarz und weiß. Und es geht eigentlich um das Thema, wie halten wir das aus? Permanent dem Blick der sozialen Medien, dem Blick der Kamera ausgesetzt zu sein. Wo ist da eigentlich noch Intimität? Und inszenieren wir das alles nicht nur, damit es möglichst durch das Auge der Kamera fantastisch aussieht. Ganz anders bei Jallet. Jallet nutzt auch die Nähe, die die Kamera zu den Tänzern bringt, aber um uns von ihrem Schicksal berühren zu lassen, denn Brise Lam, Wellenbrecher, heißt dieses Stück, erzählt natürlich vom Ausgesetztsein in kleinen Rettungsbooten auf der See, aber auch vom Ausgesetztsein der humanen Existenz der Menschen in Zeiten einer Pandemie, die ja sozusagen, wenn man das ins Schlimme weiterdenkt, ins Katastrophale, eigentlich die Frage nach dem Fortbestehen des Menschengeschlechts stellt.
Ein sozusagen Wermutstropfen gibt's dann doch, denn das Ganze ist im französischen Fernsehen zu sehen gewesen. Es ist in Frankreich auch im Netz zu sehen, aber nicht hier bei uns in Deutschland. Warum nicht?
Ja, genau. Allemagne, vous êtes géobloqué. Wir kommen da nicht rein, weil das ist französisches Fernsehen und das können Sie außerhalb Frankreichs leider nicht sehen. Aber es ist ein Skandal von der Pariser Oper, finde ich, es nicht ihrem wirklich treuen, in sie verliebten ausländischen Publikum das irgendwie auf andere Weise zugänglich zu machen. Das ist sehr schade. Und in Zeiten der Digitalisierung und der Zoom-Konferenzen, dass wir das nicht sehen können, ist eigentlich total verrückt.
Wiebke Hüster über den Ballettabend Créé aujourd'hui in der Opéra Nationale in Paris. Tanz zum Anschauen auf dem heimischen Sofa. Und das ist offenbar ein Vergnügen. Davon gibt's gerade ja nicht allzu viel vom Vergnügen. Um dem abzuhelfen, will ein deutsch-französisches Kunstprojekt gute Stimmung verbreiten. Dazu wurden deutsche und französische Künstler aufgerufen, Kurzvideos zu positiven Begriffen zu drehen. Das klingt erstmal ein bisschen einfältig, aber auf deutscher Seite sind zum Beispiel Shishi Pop dabei und Rimini-Protokoll. Die Videos, die gibt's online zu sehen. Natürlich Oliver Kranz hört mit uns rein.
M wie Miteinander.
I comme Insoumission.
O wie Utopie.
T comme Tendresse.
Für jeden Buchstaben des Alphabets präsentiert Eurograph zwei positiv konnotierte Begriffe. Jeweils einen deutschen und einen französischen, die durch kurze Videoclips illustriert werden. Die Idee hatte Luc Paquier, der künstlerische Leiter des Centre Français in Berlin.
Wir sind umgeben von negativen und verletzenden Worten. Alle diese Worte helfen uns überhaupt nicht, die Energie zu finden und für eine bessere und solidarische Welt zu kämpfen. Deshalb dachte ich, dass es wichtig ist, wieder positiven Worten zu hören.
Die Künstlerin Eva-Maria Keller hat einen Videoclip zum Thema Perspektive eingereicht. Das Wort erscheint als Schattenriss auf einer Projektionsfläche und verdoppelt sich, um dann zu verschwinden. Die Hände der Künstlerin sind mit im Bild. Sie stellt Gegenstände auf die Fläche, die zuerst kaum zu erkennen sind. Erst als sie gedreht werden, wird klar, dass es sich um Putzmittelflaschen handelt.
Die sind ja eigentlich nicht besonders schön, wenn man daran denkt. Aber dadurch, dass Schatten von ihnen gefilmt werden, von unten durch so eine milchige Glasplatte und sich Flüssigkeiten dann bewegen, die farbig sind, sehen wir an einer Sache wie jetzt eine Spülmittelflasche plötzlich was ganz anderes.
Die Flüssigkeiten funkeln geheimnisvoll, die Flaschen wirken wie abstrakte Skulpturen. Eva Meyer-Keller kommt es auf den Perspektivwechsel an.
Genau wegen dieser Facetten, dass das Leben nicht dualistisch oder einheitlich ist, sondern dass es sehr viele verschiedene Perspektiven gibt und die Möglichkeit eben in so einer dunklen Zeit oder herausfordernden Zeit einfach mal anders hinzugucken oder die Perspektive von anderen Menschen zu sehen, das fand ich sehr spannend als Form und auch als Metapher.
Das Flaschenvideo steht für das Leben überhaupt, gleichzeitig enthüllt es den Zauber, der in alltäglichen Dingen steckt. Nicht alle Clips des Eurograph-Alphabets sind so vielschichtig. Der Rapper Graf Fidi singt einen Song zum Thema Glück. Die Performancegruppe Shishi Pop berichtet über das weibliche Geschlechtsorgan.
V wie Vulva. Es ist heute schwer vorstellbar, aber in Europa gab es eine Zeit, in der alte Frauen ihre Röcke gehoben und ihre nackte Vulva den Blicken entgegengestreckt haben.
Die Geste solle Aggressivität gelindert und den Lebenswillen gestärkt haben, berichtet eine Stimme, während eine tanzende Vulva zu sehen ist. Ein geradezu ansteckend fröhliches Bild. Andere Künstlerinnen präsentieren Videos zu Begriffen, die im ersten Moment überhaupt nicht positiv wirken. Unter der Überschrift Wut zeigt die Performance-Künstlerin Rebecca Chaillon eine dicke Frau, die in einer Badewanne eine Fressorgie feiert.
Das steckt drin, auch Engagement, Energie, Lust zu machen, Lust sich zu kämpfen. Und deswegen gibt es in diese ganzen Wortenlisten so welche Worten.
Erklärt Luc Paquier, der das Eurograph-Projekt nicht als Aufforderung zur Weltflucht verstanden wissen möchte. Die Kunst solle sich schon ernsten Problemen stellen, nur eben auf positive Weise. Selbst eine Fressorgie könne als Selbstbehauptung wirken. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt der Theatermacher Martin Clausen. Er hat ein Video zum Thema Kontakt eingeschickt. Zur Melodie eines alten Tracy Chapman-Songs begegnen sich zwei Hände. Die eine scheint der anderen etwas zu geben.
Ich glaube, dass durch Kontakt sich ja dem Individuum überhaupt die Welt erschließt und der andere Mensch und Welten zusammenprallen oder Kulturen sich irgendwie überschneiden. Und insofern ist für mich so Kontakt so eine riesige Welt von Austausch und auch so eine spirituelle Dimension, würde ich sagen, von Veränderung.
Veränderung ist für Martin Clausen etwas Positives. Die Idee, ein bebildertes Alphabet positiver Begriffe zu erstellen, gefiel ihm auf Anhieb gut.
Negatives, das scheint irgendwie so ein bisschen sich dominant zu vererben. Und das Positive muss man irgendwie immer so sich ein bisschen drum kümmern und pflegen wie so eine Pflanze.
Und jeder pflegt diese Pflanze auf seine Weise. Das macht das Projekt Eurograph bewusst. Die 52 Videos sind so verschieden wie ihre Macherinnen und Macher. Doch alle stecken voll positiver Energie.
Kunst, gut gelaunt und doch nachdenklich. Zu sehen unter eurograph.art. Die Kulturnachrichten nun von und mit Stefan Kolderhoff.
Nach scharfer Kritik einer Expertinnenkommission soll das Heeresgeschichtliche Museum in Wien ganz neu konzipiert werden. Das hat Österreichs Verteidigungsministerin Claudia Tanner heute bekannt gegeben. Das Museum zeige eine weitgehend unkritische und das Militär verklärende Schau, bemängelte auch der Präsident des Museumsbundes Wolfgang Muchitsch. Außerdem würden Feindbilder fortgeschrieben. Die Kommission fordert eine völlige Neuausrichtung, die den Bedeutungswandel des Militärs, die Frage der Gewalt als Mittel der Macht und auch die Leiden der einfachen Soldaten thematisieren müsse. Das zum Verteidigungsministerium gehörende Museum hatte zuletzt rund 250.000 BesucherInnen im Jahr. Weniger Glamour, dafür noch mehr Kompetenz bei der Berlinale 2021, muss nicht, kann aber sein. In der Jury der Berliner Filmfestspiele jedenfalls sitzen diesmal keine SchauspielerInnen, sondern 6 Regisseurinnen und Regisseure. Alle haben in der Vergangenheit selbst einen goldenen Bären gewonnen. Nämlich Mohamed Rasulov, Nawat Lapid, Adine Pintilie, Ildiko Njedi, Gianfranco Rosi und Jasmila Zbanic. 5 Jurymitglieder sollen die Filme nach einer entsprechenden Quarantäne zusammen in Berlin schauen können. Der iranische Regisseur Rasulov darf dagegen weiterhin nicht ausreisen. Er werde die Filme daheim ansehen. Einen Juryvorsitz gibt es diesmal nicht. 7 Tage auf einer einsamen schwedischen Schäreninsel, kein Kontakt zur Außenwelt und so viel Festivalfilme zu sehen, wie sie mag und schafft. Dieses Experiment hat die Filmenthusiastin und Intensivkrankenschwester Lisa Enroth dem berühmten Göteborg-Festival in ihrer Heimat zugesagt. Das Ziel, sie und die FestivalmacherInnen wollen sehen, wie sich Isolation auf das Verhältnis Mensch-Film auswirkt. Deshalb protokolliert die 41-Jährige ihre Erlebnisse und Gedanken in einem täglichen Videoblog auf der Website des Festivals.
In diesem Videoblog will ich über das Einsamsein nachdenken und was das mit mir macht und natürlich über die Filme und darüber, wie das ist, sie ohne andere zu sehen, mit denen man hinterher darüber redet. Eigentlich ist Filme gucken ja eine soziale Sache. Du willst mit Freunden darüber diskutieren, aber das kann ich ja nicht.
Dafür täte ihr die Ruhe nach den Corona-Monaten sicherlich gut, sagte die freiwillige Filmkritikerin. 12.000 Menschen hatten sich übrigens um ihren Job beworben.
Stefan Kolderhoff mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Der Impfgipfel, der Militärputsch in Myanmar und die Proteste in Russland sind gleich nach den Nachrichten Trema in den Informationen am Abend. Kultur heute hören Sie auch im Netz oder in der Deutschlandfunk-App. Heute im Studio war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.